Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
Hallo Lena.
Wir sind ja immer noch bei Blockchain, Kryptowährungen und liebe Community, ihr wisst es ja, wir reden, also Ingo und ich, ja gerne übers Investieren, aber es geht natürlich auch bei diesem Podcast ums grundsätzliche Verstehen. Und wir haben ja jetzt schon verstanden, dass die Blockchain die Basis ist, also für Kryptowährungen, aber auch für andere Prozesse. Und heute wollen wir mal der Frage auf den Grund gehen, inwiefern mithilfe der Blockchain ein transparenteres, ein demokratischeres Finanzsystem, ja, inwiefern es das geben könnte. Und bevor jetzt einige von euch schon auf den Pause-Button drücken, weil das jetzt viel zu theoretisch klingt, sage ich Stopp, nein, bleibt da, denn ich verspreche euch, es wird eine super, super spannende Folge, weil wir uns Dinge anschauen, die es vermutlich schon in ganz naher Zukunft geben wird. Von diesem Ding erzählt uns jetzt unser heutiger Experte Peter Großkopf. Hi Peter.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Peter, du warst bis vor kurzem noch Geschäftsführer, CTO bei der Börse Stuttgart Digital Exchange GmbH und hast dort in den letzten 2 Jahren einen Handelsplatz aufgebaut. Jetzt gerade bist du dabei, dein eigenes Ding zu machen, eine eigene Firma zu gründen und beschäftigst dich natürlich nach wie vor immer noch mit Blockchain und Kryptowährung. Seit 2016, hast du mir schon verraten, geht dir eine Frage nicht mehr aus dem Kopf. Und die lautet, wie kann eine dezentrale Bank aussehen? Da kommen bei mir direkt 2 Fragen in den Kopf. A, was ist eine dezentrale Bank? Und B, hast du schon Antworten darauf gefunden, Peter?
Ich hole einfach mal ein bisschen aus. Also vielleicht einfach auch für die Zuhörer, was ist eigentlich mein Background? Also weil ich bin weder Anlageberater noch bin ich Banker. Also was bin ich denn dann eigentlich? Also ich komme halt eigentlich aus dem Technologiebereich und bin irgendwie, also so wie ich es halt selber formuliere, aber sicherlich auch noch mit einer kleinen Prise Humor, irgendwie in dieses Bankenthema eher zufällig reingekommen. Halt weil ich bei einem Company Builder gearbeitet habe, die sich schwerpunktmäßig mit Fintech, also halt eben neuen Investment-Anlagemöglichkeiten, App-basierte Banking-Geschäftsmodelle und so weiter auseinandergesetzt haben. Und mit diesem Company Builder Finleap haben wir die Solaris Bank gegründet. Und da bin ich dann als Technikchef, also CTO im Startup-Sprech, reingegangen als Mitgründer. Und wir haben die Firma von null aufgebaut, die Banklizenz organisiert und dann eben auch die Technik aufgebaut. Und dieses Thema Blockchain, Bitcoin, Kryptowährungen ist ja jetzt halt auch nicht seit gestern mein Gesprächsthema. Also so diese erste Hypewelle gab es ja rund um 2016 und vor allem 2017. Und da habe ich mich natürlich dann halt als direkt Betroffener, also halt in einer Bank arbeitender Mensch, damit auseinandergesetzt. Moment mal, wenn jetzt hier diese Blockchain-Themen um die Ecke biegen, was ist eigentlich der Impact auf uns als Bank? Und wie müssen wir uns da möglicherweise in der Zukunft aufstellen? Weil wir haben es ja in der Vergangenheit irgendwie schon in anderen Geschäftsbereichen gesehen, dass Digitalisierung die Incumbents, also die alteingesessenen Unternehmen, aufgefressen hat. Und das sollte uns ja natürlich nicht passieren mit der Solaris Bank. Und dann haben wir uns eben mit dem Thema Krypto und Dezentralisierung beschäftigt. Und da bin ich dann bei einem, ich nenne es jetzt mal, mentalen Modell rausgekommen, wie ich für mich auch eben halt als Quereinsteiger im Bankenbereich das Thema Banking hergeleitet habe. Und zwar sehe ich halt, dass ganz einfach gesprochen gibt es in meinen Augen für Banking 5 Säulen, auf denen alles aufbaut. Also zum einen gibt es so das, was man Einlagegeschäft nennt, also typischerweise ein Bankkonto, dort wird halt Geld verwahrt. Dann gibt es die Möglichkeit, Geld von A nach B zu schicken, also halt eine Überweisung zu machen oder halt im internationalen Bereich eine SWIFT-Transaktion zu machen. Dann kann ich einen Währungswechsel machen, also im Tech- oder im Sprech, Bankensprech nennt man das FX, also Dollar nach Euro zum Beispiel. Dann kann ich Geld investieren. und ich kann mir Geld leihen. Also diese fünf Säulen gibt es ganz einfach gesprochen natürlich mit tausenden Nuancen von Bankenprodukten und Investmentprodukten, wo man dann tatsächlich halt auch Anlageberatung braucht, um die alle zu verstehen. Und wenn man jetzt halt sich so die Entwicklung der Banken anschaut, sagen wir mal, vor 200 Jahren wurde das Geld mit der Postkutsche von A nach B geschafft und irgendwie im Safe aufbewahrt. Heutzutage macht man die Aufbewahrung mit einem zentralen Datenbanksystem und einem Kernbankensystem, wo dann halt eben die Transaktionen nachgehalten werden und eben mit SEPA und SWIFT die Überweisung. Und in der Zukunft ändert sich halt einfach eben wieder die Technologie. Das heißt, Blockchain halt als ein Instrument, wo ich eben die sozusagen Aufbewahrung, also halt eben die Speicherung der Daten, also der Kontostände abbilden kann, aber halt eben halt auch die Transaktionen durchführen kann und eben zukünftig halt auch noch weitere Modelle drauf entwickeln kann. Also es gibt, sage ich mal, neben der Bitcoin-Blockchain gibt es zum Beispiel die Ethereum-Blockchain, die es auch ermöglicht, quasi wie so kleine Anwendungen zu entwickeln. Und diese Blockchain ermöglicht es inzwischen halt auch eigentlich nahezu jede dieser fünf Säulen des Bankings in irgendeiner Form abzubilden. Also dass ich mir zum Beispiel halt auch über die Kryptowelt Geld leihen kann oder dass ich halt in spezielle Investmentprodukte investieren kann. Aber da kommen wir später auch nochmal drauf.
Ja, ich musste erstmal Ingo an Kaurischnecken Folge 4 denken, meinst
Ja, so entwickelt sich das. Peter, ich habe die Tage auch gehört, das fand ich auch ganz spannend zum Thema Ethereum, dass ja, glaube ich, dass Anwendungen draufbauen. Wir hatten ja in der letzten Folge schon mal das Thema Ethereum. Und jetzt ist es mir nochmal klarer geworden, dass, glaube ich, für den digitalen Impfpass oder die digitale Gesundheitskarte, digitalen Impfausweis, glaube ich, der Impfausweis war es, tatsächlich ja überlegt wird, das auf der Ethereum Basis zu bauen. Das fand ich nochmal ganz anfassbar, denn dieses Thema Impfen, Corona, das ist ja sehr anfassbar für alle. Und wenn man denkt, hey, okay, dieses Enablen, dieses Ermöglichen von, ich kann wieder weltweit reisen, weil ich einen digitalen Impfausweis habe. Und das ist jetzt mit Ethereum möglich, fand ich irgendwie total nah auf einmal.
Ja, nee, total. Also ich meine, das Schöne an Technik ist ja gerade, wenn die so eingesetzt wird, dass es halt für den Menschen möglichst einfach ist. Also halt wie mein Lieblingsbeispiel ist halt immer das Auto. Ja, also ich schließe das Auto auf. In jedem Auto ist ein Lenkrad, da sind irgendwie drei Pedale und wie ein Ganghebel und es funktioniert halt irgendwie immer gleich. Super, kann ich benutzen. Das ist natürlich ein Auto dahinter, also halt wie Motor, Einspritzdüse, irgendwie Bordcomputer, weiß der Geier, natürlich wahnsinnig komplex ist, irgendwie teilweise inzwischen ja auch ein Internetprodukt. Das muss ja der Nutzer nicht feststellen und oder sollte er eben nicht feststellen, halt, weil das ist halt für ihn halt nicht notwendig. Und ich meine jetzt, dieser Blockchain-Bereich ist teilweise halt noch eben halt sehr, sehr früh. Ich vergleiche das halt auch immer mit Doppeldeckerfliegen, ja, also da spürt man noch den Flugwind und halt irgendwie da muss man vielleicht auch ein paar ausweichen, wie dass die halt nicht bei einem Cockpit landen. Das ist da halt noch eher an der Tagesordnung. Aber voraussichtlich wird sich halt eben auch hier der Bereich so entwickeln, dass es in Zukunft einfach deutlich einfacher zu benutzen ist. Und genau, das wird halt einfach automatisch über die Zeit passieren.
Welchen Impact? Du hast ja gerade von Impact für Banken gesprochen. Ich kenne spannenderweise auch Finlieb. Matthias kennst du ja wahrscheinlich auch noch. Aber unabhängig davon, du sagst ja Impact bei Solaris und so hat sich der Weg bei dir entwickelt. Das würde mich nochmal interessieren. Also, welchen Impact hat es genau für Banken? Das wäre meine erste Frage, das nochmal konkreter vielleicht zu machen. Und was spüren wir jetzt schon, obwohl wir es gar nicht direkt merken? Über diese Technologie als Endkunden, also was spüren unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt schon, obwohl sie es gar nicht wissen?
Ja, also der Impact für Banken, der kann am Ende halt eben auch recht groß sein, halt, weil, wie ich ja schon in dem Einstiegsmonolog beschrieben habe, entsteht hier einfach eine Infrastruktur, die halt eben die bestehenden auch Banken und Finanzinfrastrukturen komplett ablösen könnte.
Aber was ist
Also
der
das
große
heißt,
Vorteil nochmal?
also der große Vorteil ist in meinen Augen erstmal, dass dass es eine größere Vielzahl an Anwendungsbereichen gibt. Also eben durch diese Programmierbarkeit von Blockchains, also halt eben, dass man halt Finanzprodukte auf einer einheitlichen Plattform entwickeln kann, wo sozusagen halt einfach eine Community, ein Ökosystem an Entwicklern Anwendungen bauen kann. Das hat es im Bankenbereich nie gegeben. Da gibt es halt immer nur die Silos. Und wenn ich jetzt halt also das ist ja eigentlich die Überweisung, ist halt das beste Beispiel, ne? Also halt wieder ein Lastschrift-Einzug. Da braucht es halt einen Standard, den müssen halt alle Banken implementieren. Und wenn sich da halt eine querstellt, dann kann man es halt nicht, kann man es nicht benutzen. In der Blockchain-Welt ist es halt eben halt alles offen gestaltet, also halt auch größtenteils Open Source. Und da entwickeln halt einfach Entwickler und Firmen eine bestimmte Technologie, ein bestimmtes Produkt und andere quasi connecten sich damit und entwickeln das weiter. Und also quasi wie ein offenes Schnittstellensystem. Das heißt, die Innovationsgeschwindigkeit ist einfach deutlich größer, als das halt eine Bank oder ein Konsortium von Banken jemals herstellen kann. Und okay. den zweiten großen Vorteil, den ich halt sehe, und das, da komme ich so ein bisschen als, sag ich mal, als Bürger oder als besorgter Bürger halt auch daher, weil mich halt so diese ganzen Bankenskandale halt einfach auch enorm aufregen, beschäftigen, verärgern. Also das jüngste Beispiel ist ja die Wirecard, und wo halt irgendwelche Milliarden auf irgendwelchen Konten sein sollen, die irgendwie bilanziert wurden, aber eigentlich keiner weiß so richtig, ob es das jemals gegeben hat. Und in der Blockchain, also wo es quasi für jede Transaktion eben eine Bestätigung gibt, wo auch, also nicht nur Miner oder Validatoren, auch quasi jedermann sich hinsetzen könnte und eben Transaktionen überprüfen und verifizieren kann, da würde sowas gar nicht vorkommen, halt, weil entweder das Geld ist da oder es ist halt eben nicht da.
Ja, also das heißt, zu Wirecard nochmal ganz konkret, dass man könnte dann direkt sagen, irgendwo liegen dann 2 Milliarden Euro, und dann kann man sofort sehen, es stimmt das auch, aber man könnte nicht sehen, wer sie dahin gelegt hat.
Ja und nein. Also halt, es hängt halt davon ab, wie man es macht. Also halt irgendwie erstmal so ja zu der Frage, dass man halt sehen kann, dass halt eben ein bestimmter Guthabenbestand da ist. Das kann man halt immer. Also weil die Daten zum Beispiel in der Bitcoin-Blockchain sind pseudonym. Das heißt, da kann ich halt eben sehen, an der Adresse liegen so und so viel Euro oder so und so viel Betrag in der jeweiligen Währung, und das kann ich überprüfen. Pseudonym heißt ja halt eben, dass mir die Identität quasi dieses Kontoinhabers nicht über die Blockchain klar wird. Also das wäre auch allein aus Datenschutzgründen schwierig.
Ich wollte gerade sagen, wenn jemand weiß, wie viel Geld ich auf dem Konto habe, dann steht er am nächsten Tag bei mir vor der Tür und sagt Token raus.
Sonst, ich als Erste, Ingo, ich als Erste.
Genau, und da wäre es, also da könnte man aber eben halt auch dann kryptografische Verfahren einsetzen, also die dann halt eben, worüber man dann halt eben halt auch Privatsphäre wahrend verifizieren kann, dass es sich halt eben um eine auch, sag ich mal, Geldwäsche geprüfte Identität handelt und dass das alles legit ist und so weiter. Sowas kann man halt eben bauen.
Da habe ich jetzt eine ganz spannende Frage, weil wir haben uns ja beim ETF-Thema auch immer mit dem Thema Einlagensicherung und Sondervermögen beschäftigt. Und da kommt mir gerade jetzt so eine Idee und auch eine Frage auf. Bestes Beispiel war ja die Greensill Bank, ne, wo ja auch durch Leasinggeschäfte und allem drum und dran, so wenn ich das richtig verstanden habe, auf jeden Fall Geldflüsse nicht stattgefunden haben. Oder sagen wir mal, Geld woanders hin transferiert wurde, wo man gar nicht mehr versteht, wo es hingegangen ist. Wenn ich dich richtig verstehe, wäre das ja nicht möglich. Und jetzt kommt meine eigentliche Frage. Wenn ich das Ganze jetzt so mache über Blockchain und das zukünftig so dezentral aufgestellt werden würde, brauche ich dann überhaupt noch eine Einlagensicherung? Weil ich kann ja eigentlich immer nachvollziehen, wo es ist. Also es kann ja gar nicht weg sein, und dementsprechend wäre es ja eigentlich auch unbegrenzt geschützt, mal den technischen Voraussetzungen, dass ich das alles mit Passwort, ne? Also das haben wir alles schon geklärt in den Folgen davor, das muss natürlich gegeben sein. Aber jetzt mal rein aus der Sicht, aus einer Bankensicht mit der Erfahrung, eigentlich könnte ich dann doch auf eine Einlagensicherung verzichten, weil ich weiß, das Geld ist immer da, oder?
Ja. Aber auch
nein. Ich weiß, es ist überspitzt, ja, aber ich wollte es mal so ein bisschen rauskitzeln, weil das war gerade mein Gedanke, weil wenn das Geld ja eigentlich immer nachvollziehbar ist, dann muss es ja irgendwie sein.
Also der Einlagensicherungsfonds greift ja vor allem halt eben halt in solchen Insolvenzfällen. Es ist halt in der Tat so, dass das Geld kann eigentlich nicht weg sein, also wenn ich es nicht selber wegtransferiert habe. Also das insofern, da würde das dann halt zutreffen, dass man halt eine Einlagensicherung nicht bräuchte. Aber jetzt kann es natürlich sein, dass es halt irgendwie, weil ich sprach ja vom Doppeldeckerfliegen und da reißt halt irgendwie vielleicht auch nochmal ein Draht irgendwo und irgendwas funktioniert dann nicht so, wie man es erwartet. Also das heißt also, das Risiko ist nach wie vor gegeben, dass irgendwo Programmierfehler existieren, irgendwelche mathematischen Modelle doch nicht so ausgereift waren, wie man es dachte. Und dass dann halt eben halt auch Geldbestände oder Guthabenbestände auch abhanden kommen könnten. Ja, also das heißt, also da wäre natürlich halt so eine Art Einlagensicherung halt auch nochmal interessant. Beziehungsweise besteht natürlich halt auch immer das Risiko, dass, also wie du es ja auch schon angedeutet hattest, dass man irgendwie sein Passwort verliert oder dass man da halt irgendwie aufgrund irgendwelcher anderen Geschehnisse nicht mehr an seine Guthaben drankommt, da wäre es natürlich halt auch irgendwie gut. Genau, menschliche Fehler, halt so einen Recovery-Mechanismus zu haben, aber das ist eigentlich nicht Thema von der Einlagensicherung.
Mhm. Ja, da nochmal kurz eingehakt, Einlagensicherung. Ingo, kannst du das mal kurz auf den Punkt bringen für mich?
Ja, genau. Also Sichteinlagen, also Girokonten, Tagesgeldkonten, Festgeldkonten, irgendwelche Abwicklungskonten bei Banken sind bis 100.000 Euro quasi staatlich geschützt. Ja, und darüber hinaus gibt es vielleicht Extraleistungen. Ich glaube, bei Greensill ist der Staat jetzt sogar hingegangen und hat gesagt, okay, wir decken es für Privatanleger komplett ab, wenn ich das richtig verstanden habe. Sprich, bis 100.000 Euro kann man quasi sein Geld bei einer Bank parken und mal unabhängig von Minuszinsen passiert mit dem Geld nichts, auch wenn die Bank pleite geht und das Geld eigentlich nicht mehr da ist, dann springt quasi der Staat über einen, ich mache es jetzt mal vereinfacht gesagt, Hilfsfonds ein.
Das okay, ist jetzt danke.
Gesagt.
Okay, ja, cool. Also schon, wir sind hier schon bei Wirecard gewesen, obwohl ich ja nur gefragt habe, Peter, was ist eine dezentrale Bank? wenn wir nochmal auf diese fünf Säulen, die du gesagt hast, eingehen, wäre das bei einer dezentralen Bank genauso? Gäbe es diese fünf Säulen noch?
Ja, also Die Frage ist schwierig. Ich will jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe einsteigen, zu erklären, was eigentlich eine Bank ist und was nicht und wie die einzelnen Bereiche funktionieren. Also ich denke, für die Zuhörer ist halt einfach erstmal eine Bank das, was man halt, also quasi die Art oder das Dienstleistungsbündel, was man konsumiert und was man nutzen kann von einer Bank. Also halt eben diese fünf Säulen, verschiedene Investmentprodukte, Beratung und hat einfach so dieses ganze Drumherum rund um Finanzen. Und wenn wir das halt eben halt als Definition der Bank nehmen, dann würde ich halt ganz klar sagen, also eben mit Blockchain-Technologie und eben diesen geänderten Schläuchen und Maschinen, die man halt einsetzen kann, um eben Bankdienstleistungen zu bringen, damit kann man eben eine Bank komplett voll abbilden. Wenn man jetzt halt so von der anderen Seite kommt, also eher von der regulatorisch-rechtlichen Seite, da ist das Ganze natürlich ein bisschen kniffliger, also halt irgendwie, weil die Regulatorik ist halt, hat sich eben halt aus dem bestehenden Bankensystem heraus entwickelt und eben halt auch aus der bestehenden Historie, also halt, dass es halt irgendwelche Betrugsfälle gab und man dann eben halt entsprechend reagiert hat und dann die Gesetzgebung nachgezogen hat. Und dementsprechend wird das halt sicherlich jetzt auch die Herausforderung für die nächsten Jahre, also auch gerade, wenn man halt eben sozusagen Blockchain-technologiebasierte Banken aufbauen möchte, wie man das halt, sag ich mal, mit der Regulatorik und der Gesetzgebung eben vollständig vereinbaren kann.
Und vor allem wahrscheinlich auch mit dem Lobbyismus, oder? Weil ich stelle mir jetzt mal ganz praktisch vor, vielleicht kannst du mir da mal helfen, viele von uns wachsen ja mit Volksbanken und Sparkassen auf. Und zumindest in meiner Wahrnehmung sind das jetzt nicht gerade Innovationstreiber. Also nichts gegen Leute, die da arbeiten und nichts gegen Sparkassen und Volksbanken. Aber ich stelle mir jetzt tatsächlich, ich stelle mir meine Mutter vor. Ja, die ist jetzt knapp, die wird jetzt demnächst, gut, ich will ihr nicht Unrecht tun, wenn sie es hört, aber sie wird in ein paar Jahren 60. Und typische Sparkassenkundin. Allein wenn ich die schon zu einer Online-Bank bringen soll, ist das schon schwierig. Und jetzt sage ich ihr Mama, es gibt gar keine Vor-Ort-Banken mehr. Es gibt nur noch dezentrale Banken mit Blockchain-Technologie. Da wird die mir den Vogel zeigen. wie stellt man sich die Bankenlandschaft vor in 5 bis 10 Jahren?
Ja, also ich glaube, also, da komme ich nochmal auf dieses Autobeispiel zurück. Also ich glaube, dass man halt in Zukunft halt nicht sagen wird, das ist jetzt die Blockchain-Bank oder die dezentrale Bank, sondern das ist halt eben die XY-Bank, wo ich das und das machen kann, was ich halt bei anderen Banken nicht machen kann. Halt weil, also weil du sprachst ja halt auch von der Innovation im Bankenbereich. Und also ich vergleiche das immer so mit, also die Bankenlandschaft eigentlich immer so mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Ja, also halt irgendwie das Überweisungssystem so mit IBAN und Co. ist halt einfach so gut und so benutzerfreundlich, wie man sich halt einfach eben mit allen Banken letzten Endes darauf geeinigt hat, dass es ist. Ja? Und dann muss das halt von allen umgesetzt werden und so weiter. Ja? Also halt auch ein Beispiel, was für mich halt einfach unglaublich markant ist. Ja? Das Thema Realtime-Überweisung. Ja, also halt, ich meine, also ich würd uns jetzt, mich eingeschlossen hier einfach mal jetzt auch zur jungen Generation zählen. Und halt, wir leben in der Welt von Push-Notifications, von Instant Messengern, WhatsApp, alles ist in Realtime. Ich kann übers Internet jede Information sofort abrufen. Wenn eine Unwetterwarnung ist, kriege ich sofort eine Push-Notification. Aber wenn ich Geld versticke, dauert das halt irgendwie unter Umständen 3 Tage.
Ja.
Also, sorry für den Ausdruck, aber what the fuck, denke ich mir dann einfach immer noch. Ja, und ich meine, das ist halt, und wenn ich jetzt irgendwie Realtime irgendwas verschicken will, ich meine, Target 2 und Insta-Payment und so weiter, ja, da hat sich jetzt, also ich meine, die Standards wurden vor 20 Jahren definiert und die sind jetzt inzwischen größtenteils implementiert, aber dann zahle ich da Aufpreis für. Also, wo ich halt eigentlich sagen würde, als technologieaffiner Mensch und die Leute, die jünger sind als ich, und die sind ja sicherlich nochmal deutlich technologieaffiner, für die ist das doch eigentlich normal. Also das müsste eigentlich normal sein, dass ich halt eben so eine Transaktion immer dann sofort sehe. Und
Also
da glaube ich,
Schnelligkeit ist ein großer Vorteil.
genau, und ich glaube halt, mir dass also die, sag mal, wenn, sag ich mal, die Lücke, also halt einfach eben nach mehr Realtime, modernen Produkten, moderne Investmentmöglichkeiten und so weiter. Der Need oder der Demand von der Kundenseite wäre halt eben nicht so da, wenn die Banken progressiver wären. Ja, und ich meine halt irgendwie, und
Was heißt
da
das?
gibt es halt, da gibt
Progressiver?
es halt, also dass wenn die, wenn jetzt halt einfach eine Bank sagen würde, okay, bei uns gibt es halt nur Insta-Payment. Ja, also es sei denn, halt irgendwie die Gegenpartei unterstützt das nicht. Aber halt irgendwie, das ist halt irgendwie, und das ist halt nicht irgendwie extra Fees kostet oder so. Also halt einfach, wir so halt einfach ein modernes Produkt. Und weil die Frage war ja halt eben halt auch, wie erklärst du Ingo das deiner Mutter? Und ich glaube halt mir, dass es halt am Ende so ist, dass es dann die XY-Bank gibt, die halt einfach, da ist halt alles Realtime, da kann ich irgendwie in Kunst investieren und so weiter und so fort. Und ja, und halten wir, und dann geht man da eben dahin, wo das Leistungsportfolio stimmt.
Okay, also es ist im Endeffekt das, was ich als Verbraucher bekomme. Also mir ist gerade einfach der Spruch eingefallen, der Köder, der muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Und gerade ist es noch so gefühlt, ist man noch so in seiner Coda, also das ist noch so mystisch. Also ich meine, deswegen machen wir es ja auch, ne, damit es so ein bisschen entmystifiziert wird. Aber wenn es dann anfassbar ist, also wenn es mir als Verbraucher schmeckt und mich in meinem Alltag unterstützt, ohne dass ich es quasi merke, dann kommt es bei jeder Zielgruppe an. Also ich kenne es von meiner Mutter tatsächlich. Also manchmal hatte ich schon das Thema, wenn die Überweisung macht, dass du denkst, okay, das dauert einen Tag. Das wird dann so hingenommen. Aber wenn man halt weiß, dass es auch schneller ginge, dann nimmt man das natürlich gerne an. Und also der Impfausweis fällt mir da auch wieder ein. Also wenn ich mir denke, okay, ich muss ja, also ich verliere meinen doofen Impfausweis immer oder ich verlege ihn irgendwo. Das wäre doch viel cooler, wenn ich so eine App hätte, wo das einfach drauf wäre. Ne? Also das sind für mich so ein ganz praktisches Beispiel, aber fernab vom Banking, wo das
Ja.
Ganze einen Wert hat.
Genau, und also das Impfbeispiel und halt eben halt auch, sage ich mal, diese Tatsache, dass man auf der Blockchain halt eben auch nicht nur Finanz quasi Themen abbilden kann, sondern halt eben eigentlich, es ist ja, also sowas, eine Blockchain wie Ethereum ist ja wie ein universeller Supercomputer, den ich halt eben für jede unterschiedliche Branche halt auch programmieren kann und Anwendungen schreiben kann. Also da gibt es ja auch Sonnenkollektoren, die Energie ins Netz einspeisen und dann sozusagen für jede Energieeinheit wird ein Token generiert und den kann ich dann halt irgendwie handeln und verkaufen. Also es gibt ja solche, also diese, sag ich mal, Ladegrid-Infrastrukturen, die halt eben über Blockchain-Projekte abgewickelt werden und ja, hat eben jetzt auch neue Finanzinstrumente, die entstehen, digitale Wertpapiere, potenziell kann ich halt eben Start-up-Besitz, kann ich halt eben darauf abbilden, also auch letzten Endes dann die Bescheinigung quasi von Eigentum, also wenn man jetzt den juristischen Begriff nehmen möchte, was ja auch Eigentum wäre halt auch eine Immobilie, ich könnte das Grundbuch auf der Blockchain führen und dann halt eben halt ganz wichtig halt auch noch als zentrales, sag ich mal, Mosaiksteinchen halt eben in so einem digitalen, dezentralen Ökosystem wäre dann halt auch noch die Nutzeridentität in meinen Augen. Also man kennt es halt von der Bank, mit jeder neuen Bank oder mit jedem neuen Finanzakteur, mit dem ich einen Account aufmache, darf ich halt zur Post rennen oder darf ich so ein Video-Ident machen. Das wäre halt eigentlich auch prädestiniert, um quasi wie so eine zentrale digitale Identität, die dann vielleicht halt auch mit meiner Ausweis, oder digitalen Ausweissignatur gekoppelt ist, aufbauen könnte, worüber ich dann halt eben dann halt auch eben in diesem Netz der dezentralen Applikationen dann eben auch als Akteur auftreten kann und wo dann sozusagen eben das, ich bin der Besitzer des Grids, was irgendwie die Sonnenenergie einspeichert. Dadurch werden eben diese Token, die da generiert werden, irgendwie mir zugeordnet. Irgendwie die werden automatisch an der dezentralen Strombörse verkauft und das geht dann direkt halt auf mein Wallet, wo das dann halt sofort in Bitcoin investiert wird. Also solche Geschichten könnte man sich dann halt bauen.
Ja, Token nochmal ist eine einzelne Kryptowährung, oder?
Ja, also Token kann man sich halt so als, sag ich mal, kleine Einheit vorstellen, quasi wie ein Schlüssel, der etwas abbildet, der mir Zugang zum Beispiel halt zu einer Dienstleistung gibt oder der halt eben irgendeine Form von Eigentum oder sozusagen Anteil an einer Kryptowährung gibt.
Also ein Verbindungsstück quasi im Endeffekt, wenn ich das richtig verstehen. Genau. Also ich liefere eine Dienstleistung ab. Also mir gehört dieser Sonnenkollektor. Ich versuche es ein bisschen praktischer zu machen. Ich produziere da oben Strom und dann brauche ich ein Verbindungsstück quasi, dass das verbindet mit der Börse. Und von der Börse aus kriege ich noch ein Verbindungsstück, weil ich es verkauft habe, habe ich quasi Kohle generiert in Form von einer Kryptowährung. Und das wird mir quasi freigeschaltet mit diesem Token und dann ist es auf meinem digitalen,
ja,
von der digitalen, also die Börse.
Wallet.
Ja. Wallet, ja. Ja, also die Token sind so ein bisschen wie die Blutkörperchen irgendwie im Organismus oder wie halt eben halt auch einzelne Geldeinheiten, die zirkuliert werden. Also halt nur halt einfach so ein Token selber entsteht ja quasi halt als programmiertes programmiertes Konstrukt, also halt, dass ich halt eben zum Beispiel auf Basis der Ethereum-Blockchain einen Smart Contract schreiben kann, der halt eben, ich sage jetzt mal, 1000 Token erstellt und an diese 1000 Token ist dann halt irgendeine Art von Funktion dran geknüpft. Also halt wie, dass ich das halt irgendwie quasi, ich könnte halt sagen, so ein Token ist halt irgendwie ein Flugticket oder ein Konzertticket, also quasi halt etwas, was ich einlösen kann, um das zu verwenden. Es könnte aber im Prinzip halt auch eine Zahlungseinheit sein, also halt irgendwie um zum Beispiel eine bestimmte Dienstleistung zu nutzen oder halt irgendwie um meine Serverkosten irgendwie zu bezahlen oder halt eben, es könnte auch an den Euro gebunden sein, sodass ich das halt quasi wie E-Geld benutzen kann. Könnte aber halt auch irgendwie quasi so Prämientoken so à la Payback sein oder halt einfach eben Besitz abbilden. Also zum Beispiel, ich habe jetzt eine Immobilie und ich sage jetzt, diese Immobilie hat sozusagen gehört mir zu 100% und jetzt sage ich halt irgendwie für jeden Prozentpunkt erstelle ich einen Token. Das heißt irgendwie, ich bin der Besitzer der Immobilie, das heißt, mir gehören die 100 Token. Und da wird es dann halt jetzt eben dann halt spannend, also auch gerade wenn dann die Gesetzgebung mitzieht und sagen wir mal, hat auch noch ein bisschen Basisinfrastruktur geschaffen wird, dass ich dann halt eben halt so gerade so diese Tatsache, Dinge, die ich nutzen kann, also Dienstleistungen hat in Form von Token, also quasi so Payment-Instrumente abzubilden. Ich kann sogenannte NFTs, also gerade Hype-Thema hoch 20.
Ja, super spannend, also, würde ich gerne mehr drüber wissen.
Komme ich gleich nochmal drauf zu. Also quasi, das sind so einmalige Token, also das wird zum Beispiel für digitale Kunst verwendet oder halt einfach eben Token, so halt aller, ich nenne es jetzt mal Equity-Token, aufzulegen, also wo halt irgendeine Form von Eigentum dran geknüpft ist, also halt Immobilien, Firmenbesitz und das geht dann halt eben dann auch relativ schnell dann Richtung Wertpapiere, Aktien und so weiter und so fort. Und das, da wird es halt spannend.
Das war Teil 1 mit dem Blockchain-Experten Peter Großkopf. Nächsten Money Monday geht es weiter. Dann besprechen wir mit Peter, inwiefern Deutschland ein Innovationstreiber ist, welchen Einfluss die Blockchain-Technologie auf den Kapitalismus und Ideen wie das bedingungslose Grundeinkommen hat und wie wir bald schon mit Dingen handeln werden, die wir uns gerade noch gar nicht vorstellen können. Und weil jeden Tag so viel Aktuelles rund um Blockchain und Kryptowährungen passiert, werden wir diesen Donnerstag um 17.30 Uhr ein Insta-Live mit unserem ehemaligen Podcast-Gast Nico Jilch machen. Also schaltet ein! Diesen Donnerstag, 17.30 Uhr auf Instagram. Wir freuen uns auf euch. Abonniert How I Met My Money auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts und schreibt uns auch super gerne eine Bewertung. Unser Podcast wird gesponsert von der Online-Finanzakademie. Wir sehen uns diesen Donnerstag und hören uns nächste Woche Montag. Tschüss!